Das Wittelsbacher Land und Schrobenhausen. Ein Beitrag von 280 Countries. Besonders in der Spargelzeit lohnt sich ein Ausflug nach Schrobenhausen. Auf dem Weg liegt das grüne Wittelsbacher Land und das idyllische Dachauer Hinterland mit Burgen und Schlössern, Klöstern und Kirchen. Unsere Rundfahrt durch das Wittelsbacher Land beginnt in Sielenbach, 6 Kilometer nördlich der Autobahnausfahrten Adelshausen bzw. Dasing an der Autobahn A8. Am südlichen Ortsende steht die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, eine Perle des Barock, errichtet in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Eine um das Jahr 1600 geschnitzte Pietà ist das Ziel der Wallfahrer. Sie war hier wohl in einem Bildstock aufgestellt, als schwedische Soldaten während des Dreißigjährigen Krieges des Weges kamen und sie ins Moor warfen. Der Dorfhirte fand die Pietà dort und stellte sie in einen hohlen Birnbaum auf. Gläubige strömten herbei und es wurde bald von Wunderheilungen berichtet. Das Gelände gehörte dem Deutschen Orden und der Verwalter der Ordensniederlassung im nahen Blumenthal ließ nahe der Fundstelle eine Wallfahrtskirche bauen, die im Jahr 1668 geweiht wurde. Diese erinnert mit ihrer zentralen Rotunde und den zwei angeschlossenen kleinen Rundbauten, den Kuppeln und den Türmen, an ein orthodoxes Gotteshaus. Auf die Zentralkuppel ist ein mit Fenster versehener Apostelturm aufgesetzt. Die Apostelfiguren im Turm, gefertigt von Lorenz Luidl, sind vom Innenraum aus gut zu erkennen. Den meisterhaften Stuckdekor im Inneren der Kirche mit Füllhörnern, Blumenkörben, Engelsköpfen und Blattranken sowie Muscheln und Schneckenformen führte der Wessobrunner Meister Matthias Schmutzer aus. Hinter dem Hauptaltar wurde der hohle Stamm des Birnbaums mit der Pietà aufgestellt. Der schwarz-golden gefasste Hauptaltar stammt vom Baumeister Konstantin Pader, das Altarbild mit der Kreuzabnahme Christi vom Augsburger Maler Johann Herrl. Auf den seitlichen Konsolen stehen die Apostel Petrus und Paulus. Die beiden Seitenaltäre sind ebenfalls aus der Erbauungszeit der Kirche. Die Bilder mit dem heiligen Franz von Assisi und der Flucht nach Ägypten entstanden allerdings erst 220 Jahre später. Wir fahren 4 Kilometer weiter durch eine grüne Landschaft mit Feldern, Wiesen und Wäldern zum Schloss Blumenthal, der früheren Ordensniederlassung des Deutschen Ordens. Die Niederlassung wurde bereits Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet. Im Jahr 1405 erhielten die Ordensbrüder das Schankrecht durch Herzog Stephan III. Von Bayern-Ingolstadt. Zwischen 1568 und 1622 entstand hier ein vierflügeliges Wasserschloss im Stil der Renaissance mit einem vorgelagerten großen Wirtschaftshof. Ab 1582 gab es eine eigene Schlossbrauerei. Die beiden Türme des Schlosses wurden um 1650 erbaut. Der Ostturm diente zeitweise als Gefängnis. Zwischen 1719 und 1721 wurde die Schlosskirche durch den Statthalter Johann Franz Ernst Freiherr von Weichs erweitert und barockisiert und zudem das Verwalterhaus, die Brauerei und die Gastwirtschaft neu gebaut. Während der Säkularisation wurde die Anlage beschlagnahmt und 1806 an die Grafen Fugger übergeben, die es bis 1871 als Wohnsitz nutzten. Danach verwaltete die fürstliche und gräfliche Fuggersche Stiftungsadministration in Augsburg Blumenthal. Rund um das Schloss, von dem nur der Südtrakt und die Kapelle, der Ostturm sowie die westlichen Wirtschaftsgebäude erhalten geblieben sind, wurde auf 800 Hektar Landwirtschaft betrieben. Ab 1950 war das Schloss ein Pflegeheim für vorwiegend adlige Bewohner und wurde von Schwestern des Deutschen Ordens betreut. 2006 gab es neue Besitzer. Das Schloss war jetzt ein Mehrgenerationenwohnort. 43 Erwachsene und 18 Kinder leben hier. 40 Personen halten Anteile an der Genossenschaft, arbeiten größtenteils im Blumenthal als Handwerker, Künstler, Kulturschaffende, in der ökologischen Landwirtschaft mit Hofladen, im Hotel in der Gaststätte, im Kulturtagungs- und Veranstaltungszentrum. Es stehen Räume für Seminare, Firmenfeiern und Hochzeiten zur Verfügung, ergänzt durch das Hotel, die Gastronomie und den schattigen Biergarten. 8 Kilometer nördlich suchen wir nach den Resten der Burg Wittelsbach auf einem bewaldeten Hügel nahe der Ortschaft Oberwittelsbach. Im Jahr 1119 zog Graf Otto der V. von Scheyern in die schon seit mehr als 100 Jahren vorhandene Burg Wittelsbach um, baute sie aus und nannte sich selbst fortan Graf Otto der V. von Wittelsbach. 1203 war hier der Wittelsbacher Otto der VIII. Burgherr, als er mit dem römisch-deutschen König Philipp von Schweden aus dem Geschlecht der Staufer seine Verlobung mit dessen einjähriger Tochter vereinbarte. Im Jahr 1207 entschied sich der Staufer jedoch um und vereinbarte die Verlobung seiner mittlerweile 5-jährigen Tochter mit dem 2-jährigen Sohn von König Ottokar I. von Böhmen. 1208 ermordete daraufhin Otto der VIII. Den Staufer in Bamberg. Am 7. März 1209 wurde er als Vogelfreier bei Kelheim durch den Reichsmarschall Heinrich von Kalten gestellt und getötet. Der Kopf des Toten wurde in die Donau geworfen, der Leichnam jahrelang in einem Fass aufbewahrt. Mönche aus dem Kloster Indersdorf entwendeten schließlich das Fass und bestatteten den Leichnam auf dem Klostergelände. Der Cousin von Otto dem VIII. War Bayernherzog Ludwig der Kelheimer, ein loyaler Anhänger der Staufer. Als zusätzliche Reaktion zerstörte er die Burg Wittelsbach seines Cousins. Es blieben von ihr nur noch Grundmauern übrig. Der Überlieferung nach ließ Herzog Ludwig I., der Kelheimer, nach der Schleifung der Burg aus ihren Steinen eine Sühnekapelle errichten. Herzog Ludwig II. Übergab die Betreuung der Kapelle im Jahr 1254 der Niederlassung des Deutschen Ordens. Das Gotteshaus wurde 1510 erweitert und erhielt sein bis heute erhaltenes äußeres Aussehen. Das Wittelsbacher Nationaldenkmal neben der Kapelle wurde 1834 eingeweiht. Mit König Max II. Von Bayern besuchte erstmals wieder ein Wittelsbacher das Gelände seiner Stammburg. Von 1978 bis 1980 begannen im Vorfeld der Ausstellung Wittelsbach und Bayern archäologische Grabungen auf dem Burggelände. Die Burganlage erstreckte sich ursprünglich auf einer Fläche von 200 auf 90 Meter. Einige Fundamente wurden zur besseren Sichtbarkeit aufgemauert. 2 Kilometer westlich am Fuß des Burgbergs befindet sich das Wasserschloss Unterwittelsbach, das ehemalige Jagdschloss des Herzogs Max in Bayern. Er erwarb das Anwesen 1828. Im Volksmund wird es auch Sissi-Schloss genannt, nach der 2. Tochter des Herzogs und späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich. An diesem Platz stand im Mittelalter eine Burg der Grafen von Sandizell. Nach einigen Besitzerwechseln erfolgte im 16. Jahrhundert der Umbau zum Wasserschloss und es sollten weitere Besitzer folgen. Im Jahr 1999 erwarb die Stadt Eichach das Schloss und machte es nach einer Restaurierung der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Es dient seither als Bühne für Konzerte, Vorträge, Theateraufführungen und Kunstausstellungen mit Bezug zur bayerischen Geschichte. Es findet zudem jährlich ein Oster- und ein Kunstantikmarkt statt. Seit 4 Jahren gibt es im 1. Stock des Schlosses das Sissi-Museum mit der Dauerausstellung Sissi – Leben, Tod und Mythos. Das Standesamt Eichach bietet in den Sommermonaten standesamtliche Trauungen im Sissi-Schloss an. Die neueste Sonderausstellung Kaiserin Elisabeth – Ode an die Mode ist ab dem 19. April 2024 zu sehen. Wir fahren jetzt auf die gut ausgebaute Bundesstraße 300 in nördliche Richtung und erreichen den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Das Schrobenhausener Land bildet das Zentrum des Spargelanbaus in Bayern. Schrobenhausener Spargel ist eine geschützte europäische Marke. In der Stadt befindet sich das Europäische Spargelmuseum. Jedes Jahr nehmen tausende Besucher die Spargelzeit von Mitte April bis zum Johannistag am 24. Juni als Anlass für einen Besuch von Schrobenhausen. Im Umland der Stadt gibt es mehr als 300 Spargelbauern, die auf 800 Hektar Spargel stechen. Seit 1856 wurde von hier aus die Hofküche in München beliefert. Heute wird jährlich die Eröffnung der Spargelsaison auf dem Viktualienmarkt von München zelebriert. Der Spargel aus Schrobenhausen besticht durch seine Frische und Qualität mit einer Fülle von Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen sowie ätherischen Ölen. Frischen Spargel kauft man hier direkt vom Spargelbauern. Wir waren bei Bichelmeier in Gachenbach-Peutenhausen, kurz vor Schrobenhausen, und haben ein paar Pfund weißen und auch grünen Spargel erstanden. In ein feuchtes Geschirrtuch gewickelt, übersteht er den Transport nach Hause unbeschadet. Die Erzeugerbetriebe haben Hofläden in den Ortsteilen Peutenhausen, Wester und Osterham. Die Anfahrt zu den Betrieben ist ausgeschildert. In den Wirtshäusern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden zahlreiche schmackhafte Spargelgerichte angeboten. Jetzt sind es nur noch 6 Kilometer bis Schrobenhausen. Erstmals im Jahr 790 wird der Ort erwähnt, 888 bereits die Pfarrkirche, ein Herrenhaus und ein Getreidespeicher im Ort beurkundet. Im 10. Jahrhundert verschwindet Schrobenhausen nach Verwüstung durch Ungarneinfälle über 100 Jahre aus den Geschichtsbüchern. 1333 erkennt der Wittelsbacher Kaiser Ludwig der Bayer die Markt- und Schrannenrechte an und lässt den Stadtwall, Palisaden und Wehrtürme errichten. Im Städtekrieg 1387 bis 1389 wird Schrobenhausen von Augsburger Truppen samt seiner Kirche, dem Rathaus und den Wehranlagen zerstört. Der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Bärtige hilft beim Wiederaufbau und versieht die Stadt mit einer neuen Stadtmauer aus Ziegelstein. Danach blüht die Stadt auf, ist sie doch an der wichtigen Handelsroute zwischen den Reichsstädten Augsburg und Regensburg gelegen. Nachteilig wirkt sich die Lage allerdings im Schmalkaldischen Krieg, im Dreißigjährigen Krieg und im Zweiten Koalitionskrieg aus, wo jeweils tausende Landsknechte und Soldaten die Stadt belagerten. Wir parken unseren Wagen am oberen Brunnen in der Altstadt. Unser erster Weg führt uns zum Amtsturm mit dem Europäischen Spargelmuseum. Das Europäische Spargelmuseum zeigt die Geschichte und Technik des Spargelanbaus, Geräte aus aller Welt, höfische Spargelservierschalen aus Meißner Porzellan mit kunstvoll verziertem Deckel, dazu das passende Besteck und Kunstwerke von der Römerzeit bis heute, die sich mit Spargel befassen. Auf einer Freifläche an der Stadtmauer sind spezielle Pflüge und ein Musterspargelfeld zu sehen. Das Museum wurde vom Europarat als eines der 10 besten Spezialmuseen Europas ausgezeichnet. Neben dem Amtsturm, einem von 12 erhaltenen Wehrtürmen der Stadtmauer, ragt das über 30 Meter hohe herzogliche Pflegschloss auf, früher Sitz des Landgerichts und Wohnsitz des Landrichters. Heute dient es als Museum und zeigt Sonderausstellungen, zurzeit Grafik um 1900 aus einer Privatsammlung und zeitgenössische Aquarelle. Wir schlendern durch den Schlosspark zum Lenbach-Museum. In diesem Haus wurde der Malerfürst Franz von Lenbach am 13. Dezember 1836 geboren. Nach seinen Italien- und Spanienreisen entwickelte er sich in München zu einem bedeutenden Porträtmaler. Anfang der 1870er Jahre kam er durch das aufkommende Großbürgertum zu zahlreichen Aufträgen und zu großem Wohlstand. Unter den Dargestellten befindet sich häufig Otto von Bismarck, die beiden deutschen Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II., der österreichische Kaiser Franz Josef und Papst Leo XIII. Sowie eine große Anzahl von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts. Seine letzte Ruhe fand er 1904 in einem prächtigen Mausoleum auf dem Münchner Westfriedhof. Das Museum zeigt frühe Arbeiten, zahlreiche Studien, Entwürfe und Bildnisse des Künstlers sowie Erinnerungsstücke und Mobiliar. 3 Räume im Erdgeschoss sind dem bekannten Tiermaler Johann Baptist Hofner gewidmet, dem Freund und Förderer Lenbachs. Außerhalb der Stadtmauern stoßen wir auf den Stadtwall, der zwischen dem inneren und äußeren Stadtgraben verlief und Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung war. Heute ist er ein schattiger, mit hohen Bäumen bepflanzter Spazierweg rund um die Altstadt. Unter den 530 Bäumen sind Eichen, Linden, Rosskastanien, Ulmen, Eschen und Ahornbäume. Ein Drittel der Bäume sind mehr als 100 Jahre alt. Parkbänke laden zur Rast ein. Im Stadtgraben ist ein schöner Kinderspielplatz angelegt. Rechts sehen wir den Gefängnisturm, ehemaliger Wachturm und späterer Teil der Fronfeste aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie diente als Landgerichtsgefängnis und wird heute von der Stadt als Verwaltungs- und Wohngebäude genutzt. Zinnengekrönt ist der Bürgerturm. Früher hatte die Stadt noch die niedrige Gerichtsbarkeit und konnte bei leichten Vergehen Turmstrafen verhängen. Diese konnten dann hier verbüßt werden. Die nichtstaatliche Gerichtsbarkeit wurde im 19. Jahrhundert aufgehoben und der ehemalige Wehrturm zu einer Wohnung umgebaut. Wir folgen der Breuhirsengasse bis zur Lehnbachstraße, der ehemaligen Haupt- und Marktstraße der Stadt. Sie wird gesäumt von Bürgerhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Wir setzen uns auf die Terrasse des Backhaus Hackner und machen Mittagspause. Gegenüber, in der alten Schule aus dem Jahr 1822, hat heute die Volkshochschule ihre Räume. Die Frauenkirche, eine private Stiftung eines Bürgers, wurde im frühen 15. Jahrhundert im Stil der Spätgotik erbaut. Ursprünglich war der Turm mit einem Spitzhelm versehen und 50 Meter hoch. Heute misst er nur noch 40 Meter und trägt eine barocke Turmhaube. Wir setzen unseren Rundgang in der Metzgergasse fort. Die beiden niedrigen Häuser mit den Schweifgiebeln stammen aus dem späten 17. Jahrhundert. Vor uns steht jetzt der 50 Meter hohe Turm der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Ihr Bau dauerte 30 Jahre, sie wurde im Jahr 1480 geweiht. Im Inneren besticht die spätgotische Hallenkirche mit ihren schlanken Rundpfeilern und dem schönen Steinrippengewölbe. Hinter der Kirche führt die alte Schulgasse zum Karpfenturm in der Stadtmauer. In diesem früheren Wehrturm wohnte im 17. Jahrhundert der Schulmeister. Der Hebammenturm, ebenfalls zum Beginn des 15. Jahrhunderts mit der Stadtmauer als Wehrturm erbaut, wurde im 18. Jahrhundert von einer Hebamme bewohnt. Er ist nur noch als Turmstumpf erhalten. Das heute als Hebammenturm bezeichnete Häusel wurde vor 1813 direkt daneben errichtet. Das Zeiselmeierhaus ist ein gut erhaltenes Handwerkerhaus aus dem Spätmittelalter und beherbergt heute das Handwerkermuseum. Drei Generationen der Zeiselmeiers hatten ab 1860 im Haus eine Schusterwerkstatt. Im Dachgeschoss ist die Werkstatteinrichtung von 1900 bis 1950 zu sehen. Im Nebenraum steht ein alter Webstuhl, der in Schrobenhausen bis 1970 in Betrieb war. Der erste bekannte Besitzer des Zeiselmeierhauses war der Leinweber Melchior Burger im 17. Jahrhundert. Unterm Dach gibt es auch noch eine Schlafkammer aus der Entstehungszeit des Hauses um 1478 mit gestampftem Lehmfußboden, Holzbohlenwänden und Butzenscheibenfenstern. Im Erdgeschoss sind Wohn- und Küchenräume mit Möbel aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet. Hinter dem Haus ist ein Kräuter- und Gemüsegarten zu sehen. Auf den Kaminen der Altstadthäuser sehen wir so manches Storchennest, das wieder besetzt ist. Das Geklapper der Vögel hallt durch die engen Gassen der Stadt. Auf der Rückfahrt besuchen wir noch drei Orte im Dachauer Land, die für die Wittelsbacher ebenfalls Bedeutung hatten. Der erste ist Altomünster, 22 Kilometer südlich von Schrobenhausen. Um 450 ließ sich der irische Wandermönch Alto hier als Einsiedler nieder. Er gründete ein kleines Kloster und baute ein Gotteshaus. Die Welfen errichteten Ende des 10. Jahrhunderts ein größeres Benediktinerkloster, das bis 1488 bestand. Im Jahr 1496 übergab der Wittelsbacher Herzog Georg der Reiche von Landshut zusammen mit seiner Gemahlin Hedwig von Polen dem Birgittenorden von Kloster Maihingen eine Stiftungsurkunde zur Gründung eines Doppelklosters in Altomünster. Die Szene ist im Deckenfresko der Klosterkirche von Josef Marges dargestellt. Die Besonderheit des Brigittenordens, auch Erlöserorden genannt, war, dass ihm eine Äbtissin vorstand. Von 1763 bis 1773 wurde die Kloster- und Pfarrkirche von dem bekannten Baumeister Johann Michael Fischer im Stil des späten Rokokos auf den Fundamenten der romanischen Vorgängerkirche neu errichtet. Er bekam die Aufgabe, den Chor in vier getrennte Bereiche einzuteilen. Zum einen zwei Bereiche für die Nonnen und die Mönche des Erlöserordens, einen für die Ordenspriester und einen für die Diözesanpriester. Die Mitglieder der Pfarrgemeinde von Altomünster fanden im Zentralbau Platz. Nach weiteren 10 Kilometern Fahrt durch das Dachauer Hinterland erreichen wir Markt Indersdorf. Hinter dem Ortszentrum südlich des Flüsschens Glonn befindet sich das Kloster. Nach Scheiern und Ensdorf war Indersdorf das dritte Wittelsbacher Hauskloster. Der Wittelsbacher Pfalzgraf Otto IV. Hatte nach Ansicht der Kirche große Schuld auf sich geladen, indem er König Heinrich V. im Jahr 1111 bei der Gefangennahme von Papst Paschilis II. In Rom unterstützte. Zur Buße machte ihn Papst Calixtus II. Die Gründung eines Augustiner Chorherrenstifts zur Auflage. Am 26. August 1126, dem Namenstag des heiligen Augustinus, wurde das Kloster geweiht. Von dieser ersten Kirche sind heute nur noch der Grundriss und das romanische Portal erhalten. 1173 schloss sich der Wittelsbacher Pfalzgraf Friedrich, der zweite Sohn des Gründers, als Laienbruder den Augustinern an und hinterließ ihnen nach seinem Tod ein beträchtliches Vermögen. Er und sieben weitere Mitglieder des Wittelsbacher Fürstenhauses sind in der Stiftskirche begraben, darunter auch der bereits genannte Burgherr und Mörder, Pfalzgraf Otto der VIII. Nach den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg gab es eine umfassende Barockisierung der Klosterkirche. Der Münchner Hofmaler Johann Andreas Wolf schuf wertvolle Altargemälde für die Annakapelle und den Hochaltar mit dem Patrozinium Mariä Himmelfahrt. Ab 1694 wurden die Klostergebäude neu errichtet. Die Kirche erhielt sieben neue Altaraufbauten im Chor und in den Seitenschiffen. Die sechs überlebensgroße Figuren des Hochaltars sind Spätwerke des Münchner Bildhauers Andreas Feistenberger aus dem Jahr 1721. Eine weitere Umgestaltung im Stil des Rokoko prägt bis heute das Erscheinungsbild der Kirche. Die schönen Stuckverzierungen schuf Franz Xaver Feichtmeier, die Fresken 1754-55 Matthäus Günther und 1755-58 dessen Mitarbeiter Johann Georg Tiefenbrunner. Der gesamte Freskenzyklus widmet sich dem Leben des heiligen Augustinus, dem Ordensgründer der Augustiner Chorherren. Wegen Nachwuchsmangel verließ 1995 der letzte in Indersdorf ansässige Orden, die Barmherzigen Schwestern, das Klostergebäude. 2014 richtete der Heimatverein Indersdorf im ehemaligen Messnerhaus das Augustiner Chorherrenmuseum ein, das im folgenden Jahr mit dem Bayerischen Museumspreis ausgezeichnet wurde. Das Klontal ist bereits seit Tausenden von Jahren von Menschen besiedelt. Den Kelten folgten um die Zeitenwende für rund 400 Jahre die Römer und danach die Bajuwaren. Um das Jahr 1000 errichteten die Wittelsbacher Ahnen auf dem Petersberg die Burg Glanegg. Diese wurde nach dem Umzug des Grafen von Glanegg nach Scheiern aufgegeben, der Kirche gestiftet und ab 1104 in das Kloster Petersberg umgewandelt. Das Kloster bestand allerdings nur bis 1119, also nur etwa 16 Jahre. Die Mönche bezogen danach das neu gegründete Kloster Scheiern. Die Gemäuer waren durch den Umzug von Graf Otto V. auf die Burg Wittelsbach für die Mönchsgemeinschaft frei geworden. Die Basilika St. Peter und Paul auf dem Petersberg ist eine der ältesten noch erhaltenen Kirchen in der Diözese München-Freising und das einzige Bauwerk der Romanik, das im Stil dieser Zeit erhalten geblieben ist. 12 Säulen tragen die Arkaden, die das hohe Mittelschiff von den beiden Seitenschiffen abgrenzen. Die Schlichtheit dieser Basilika lässt in ihrem Inneren die Spiritualität des Mittelalters spüren. Diesen Eindruck verstärken die bei einer Restaurierung im Jahr 1907 freigelegten Wandgemälde. In der Apsis sitzt Christus in der Mandorla. Ihm zur Seite gestellt sind die Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Unten die apokalyptischen Wesen Mensch, Löwe, Stier und Adler. In mittlerer Höhe des Chors an beiden Seiten des Fensters erkennt man die Martyrien des heiligen Petrus und des heiligen Paulus. Oberhalb sitzt Maria mit dem Kind, umgeben von Engeln. Vom Petersberg aus sind wir in wenigen Minuten wieder auf der Autobahn A8. Die Ausfahrt Odelshausen ist nur 9 Kilometer entfernt. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 200 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.